Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die Corona-Zahlen steigen wieder und damit auch die Zahl der Menschen, die an Post- oder Long-Covid erkranken können. Dagegen hilft Lungensport. Was genau das ist und welche Probleme manche Vereine mit ihren Angeboten haben, hören Sie in dieser Sendung. Außerdem erklärt Paraschwimmerin Tanja Scholz, wie sie es innerhalb von 2 Jahren an die Weltspitze geschafft hat. Motorradrennfahrer David Datzer erzählt, warum er bei der Isle of Man Tourist Trophy teilnimmt, bei dem alleine in diesem Jahr 5 Fahrer tödlich verunglückt sind. Und in der Nations League will die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in Ungarn ihre ersten 3 Punkte einfahren. Wir schalten am Ende der Sendung live ins Stadion. Wir starten aber in Rom bei mehr als 30 Grad und Sonnenschein. Perfekte Bedingungen für die Beachvolleyball-WM. Die ist gestern gestartet. Jeweils 48 Duos baggern und pritschen jetzt um den Einzug in die K.O.-Runde. Heute waren die Männer dran und das einzige deutsche Duo, Clemens Wickler und Nils Ehlers, hat gegen das Duo aus Uruguay gewonnen, Hans Hannibal und Markus Kairos. AD-Reporter Moritz Kühn ist live in Rom mit dabei. Herr Kühn, das war aber ein recht mühsamer Sieg, oder?
Ja, das wirkte auf jeden Fall fahrig, unkonzentriert, viele einfache Fehler, vor allem im ersten Satz, auch Aufschlagfehler ins Netz oder ins Aus. Dieser erste Satz ging dann auch verloren. Ja, und auch im zweiten Satz lief es am Anfang ganz, ganz schlecht. 0-5 lagen die beiden Deutschen dann schon zurück. Dann aber plötzlich die Wende, tolle Blocks von Nils Ehlers, schön ausgespielte Angriffe und auch vollendet von Clemens Wickler. Am Ende ein mühsamer Dreisatzsieg gegen die krassen Außenseiter aus Uruguay. Aber ja, die beiden spielen erst seit Ende des vergangenen Jahres zusammen, sind also noch immer so ein bisschen in der Findungsphase.
Die Frauen sind gestern ins Turnier gestartet. Da gibt es gleich 4 deutsche Duos. 3 haben gewonnen. Wie ist diese Leistung einzuschätzen?
Ja, also ein bisschen überrascht hat mich der Auftritt von Svenja Müller und Sinja Tillmann. Das sind eigentlich 2 starke Individualisten. Müller eine starke Blockspielerin, Tillmann eine super Abwehrspielerin. Aber der Auftritt gestern gegen ein Team aus Thailand war dann doch auch sehr mühsam. Ein Dreisatzsieg, also da hätten sie fast verloren. Und das, obwohl die ja eigentlich auch zu den Geheimfavoritinnen zählen. Vor 2 Wochen haben sie ja völlig überraschend ein Turnier auf der höchsten Spielklasse in Tschechien gewonnen. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber sehr überzeugend war der Auftritt gestern von Carla Borga und Julia Sude. Mit den beiden ist auf jeden Fall zu rechnen bei dieser Weltmeisterschaft. Die beiden kommen ja aus Stuttgart, bringen eine unglaubliche Erfahrung mit. Für die 34-jährige Sude ist es zum Beispiel die 6. Weltmeisterschaft. Und das merkt man, total souverän. Und vor allem die Aufschlagstärke, eine absolute Waffe der beiden. Aber ja, da jetzt eine Prognose abzugeben, wie weit sie kommen, das ist ja fast unmöglich. Denn eigentlich kann hier bei der WM bei den Frauen jeder jeden schlagen.
Soweit das Sportliche. Wir müssen noch über die Organisation sprechen. Es ist im Hintergrund sehr laut, das hören wir. Aber Carla Borga hat gestern gesagt, dass es hinter den Kulissen noch sehr, sehr viel Potenzial gäbe. Was genau hat sie damit gemeint?
Ja, dazu muss man wissen, dass Carla Borga bekannt für ihre klaren Worte ist. Und ja, sie hat gesagt, dass sich das einfach nicht anfühlt wie eine Weltmeisterschaft. Das Bild nach außen stimmt zwar, ein großer Center Court, sieht so ein bisschen aus wie das Fußballstadion des FC Barcelona in ganz, ganz klein, in Mini, mit hochgezogenen Tribünen. Aber das Drumherum ist mehr als nur ausbaufähig. Da geht es ja um die Organisation, um die Trainingszeiten, den Shuttle-Service vom Hotel zum Spielort. Das funktioniert recht wenig. Dazu diese sehr kleinen Zeitcourts, auf denen gespielt wird. Da gibt es nur Platz für etwa 50 bis 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Man hat das Gefühl, eher bei einem kleinen Turnier zu sein und eben nicht bei einer Weltmeisterschaft. Aber sie hat auch gesagt, sie will das nicht so sehr an sich heranlassen, sich lieber auf den Sport konzentrieren. Und das ist, finde ich, die richtige Einstellung.
Live aus Rom, AD-Reporter Moritz Kühn. Vielen Dank für diese Informationen live von der Beachvolleyball-WM. 31 Meistertitel hat Borussia Düsseldorf im Tischtennis gewonnen und ist damit wenig überraschend Rekordmeister. Aber anders als in der Fußball-Bundesliga gibt es Konkurrenz auf Augenhöhe, vor allem den FC Saarbrücken. Das Pokalfinale im Januar hatten dann auch die Saarbrücker gewonnen. Borussia Düsseldorf gelingt heute im Finale um die Meisterschaft, dafür die Revanche. Sebastian Trepper.
Für das deutsche Tischtennis-Aushängeschild Timo Boll lief das Bundesliga-Finale zunächst schlecht. Er verlor in der Frankfurter Ballspielhalle sein Einzel, ebenso wie Mannschaftskollege Dank Kiu. Doch Anton Kellberg sicherte Düsseldorf mit 2 Einzelsiegen die Chance, ein entscheidendes Doppel zu spielen. Auch der Saarbrücker Patrick Franziska unterlag dem Schweden mit 1-3. Nach insgesamt mehr als 3,5 Stunden gewannen Dank Kiu und Christian Karlsson dann das Doppel klar mit 3-0. Sie sicherten Borussia Düsseldorf damit den 32. Meistertitel. Timo Boll zog mit dem bis dahin erfolgreichsten Spieler Eberhard Schöler gleich. Es war sein 12. Titel. Es war bereits das dritte entscheidende Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Tischtennismannschaften in diesem Jahr. Im Januar gewann Saarbrücken das Pokalfinale. Im März hatte sich Düsseldorf im Halbfinale der Champions League durchgesetzt.
Fünfmal hat Mike Schlösser versucht, Europameister im Bogenschießen zu werden. Fünfmal hat der Niederländer es nicht geschafft, obwohl er praktisch alles andere gewonnen hat. Die Weltmeisterschaft oder den Weltcup zum Beispiel. Heute hat es dann in München bei der EM endlich geklappt. Erich Wartusch berichtet.
Mr. Perfect ist der Perfektion wieder ein Stück näher gekommen. Mike Schlösser holt sich EM-Gold mit dem Compoundbogen. Eine Medaille, die ihm noch gefehlt hat in seiner Sammlung. Es war die 73. in seiner unnachahmlichen sportlichen Vita. Der Niederländer gewinnt das Einzelfinale auf der Theresienwiese gegen den Titelverteidiger Jakub Yildiz aus der Türkei, nachdem er zuvor mit seinem Team noch das Mannschaftsfinale gegen die Türken verloren hatte. Bei den Frauen geht Gold überraschend an die Britin Isabel Carpenter, die sich im Finale gegen die 48-jährige Französin Sophie Daudemont durchsetzte. Auch das Mannschaftsgold ging auf die Insel. Deutsche Athleten waren mit dem Compoundbogen nicht in den Finals vertreten. Das beste Ergebnis lieferte Ersatzmann Henning Lübkemann ab, der im Viertelfinale knapp verlor. Der Sonntag bringt dann aber Medaillen satt für die deutschen Recurve-Bogenschützen. In 4 Goldmedaillen-Matches sind sie dabei. Im Idealfall könnte es 5 Medaillen geben.
Alexander Zverev ist verletzt und fällt erstmal aus, also ist der beste deutsche aktive Tennisspieler Oskar Otte. Und der hat beim ATP-Turnier in Stuttgart in dieser Woche die Fans auch begeistert. Heute war dann allerdings im Halbfinale Schluss. Andreas Köstler.
Es gab hochklassiges Tennis am Halbfinaltag des Stuttgarter Weißenhof-Turniers. Im ersten Duell des Tages lieferte der Kölner Oskar Otte, Nummer 61 der Welt, dem Weltranglisten 10. Matteo Berrettini einen beeindruckenden Schlagabtausch. Der 26-jährige Italiener zeigte allerdings auch, warum er zu den besten Rasenspielern der Welt gehört. Der Wimbledon-Finalist des letzten Jahres gewann den ersten Satz knapp im Tiebreak. Auch im zweiten Durchgang ging es in das Entscheidungsspiel. Und auch hier agierte Berrettini wieder etwas glücklicher. Nach einer Stunde und 46 Minuten kommt das Aus auf dem Weißenhof für Oskar Otte. Zweimal im Tiebreak. Matteo Berrettini, Weißenhof-Sieger des Jahres 2019, trifft im Finale morgen auf den Schotten Andy Murray. Der 35-jährige ehemalige Weltranglisten-Erste gewann abgeklärt in 2 Sätzen gegen einen teilweise unbeherrschten Nick Kyrgios aus Australien.
Eine lange Gerade, auf der die Autos mehr als 300 Stundenkilometer erreichen, und eine enge Schikane, die sich durch die Altstadt schlängelt. Beim großen Preis von Aserbaidschan müssen die Formel-1-Piloten mit diesen 2 Extremen zurechtkommen. Am besten ist das heute Charles Leclerc im Ferrari gelungen. Er startet morgen in Baku von der Pole. Achim Scholl.
Temperaturen knapp um die 30 Grad an der Strecke, die malerisch durch die Hauptstadt Aserbaidschans führt. Baku bietet Formel-1-Spektakel. 6 Kilometer lang ist die Strecke. Sie führt zum einen durch die Altstadt, zum anderen entlang des hochmodernen Regierungs- und Bankenviertel. Auf Platz 1, wie in der Qualifikation schon beim letzten Rennen in Monaco, Charles Leclerc im Ferrari. Sergio Perez im Red Bull startet von Rang 2. Weltmeister Max Verstappen im zweiten Red Bull von 3. Carlos Sainz im Ferrari dann von 4. Diese beiden Rennställe dominieren auch beim 8. Rennen der laufenden Formel-1-Saison. Dritte Kraft in der Königsklasse ist Mercedes. Allerdings sind die Ränge 5 für George Russell und 7 für Lewis Hamilton zu wenig für die erfolgsverwöhnten Mercedes. Zufrieden hingegen war Sebastian Vettel. Im Aston Martin geht der 4-fache Weltmeister von Rang 9 ins Rennen. Bei Mick Schumacher im Haas lief wenig zusammen. Der 23-Jährige startet morgen als 20. und Letzter. Fast schon ratlos, woran es liegt, wirkt Mick, der Sohn von Michael Schumacher. Für ihn wird es schwer, die ersten WM-Punkte seiner noch jungen Karriere zu holen.
Und auch wenn schon dieser Stadtkurs in Baku eng ist und es zu Unfällen kommt, die Formel-1-Fahrer sind wenigstens durch die Knautschzonen der Autos und Barrieren geschützt. Bei der Isle of Man Tourist Trophy wird auch 300 gefahren, allerdings auf Motorrädern. Die Knautschzone ist also praktisch der Körper. Und das älteste Motorradrennen der Welt findet auch nicht auf einem extra Rundkurs statt, sondern die Piloten fahren auf ganz normalen Straßen. Vorbei an Häusern, Bürgersteigen, Steinmauern. Auf einer Strecke mit mehr als 250 Kurven und einer Länge von 60 Kilometern. Die diesjährige Ausgabe ist heute nach 2 Wochen zu Ende gegangen und 5 Fahrer sind in dieser Zeit tödlich verunglückt. Und deswegen habe ich vor der Sendung David Datze angerufen, denn er ist einer der Piloten gewesen, die heute auch noch am letzten Tag gefahren sind. Und ihn habe ich gefragt, warum macht er sowas?
Ja, schönen guten Tag. Ja, und zwar, Ich bin eigentlich normal auf der Rennstrecke unterwegs gewesen, jetzt 15 Jahre. Und ja, ich habe mir halt gedacht, man muss mal was Neues ausprobieren. Und wir hatten halt auch immer ein bisschen Probleme, finanziell das alles zu stemmen. Und ja, mir hat dann ein Freund auf das aufmerksam gemacht, dass es Road Racing auch außerhalb der Isle of Man gibt. Und der hat mich dann mal für Straßenrennen angemeldet und ich habe das probiert und gesagt, hey, das gefällt mir, das Umfeld ist cool, ja, lass uns das doch mal machen.
Warum ist die Faszination so groß, auf normalen Straßen zu fahren und nicht auf normalen Rennstrecken, die eben sicherer sind als eben die normalen Straßen?
Generell ist es erstens die Leute, die wo sich das angucken, die wo vor Ort sind, das familiäre Umfeld und natürlich auch der finanzielle Aspekt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach hier große Familie und das ist, ja, das fasziniert uns auch als Familie, wie da umgegangen wird mit verschiedenen Situationen oder generell die Rennen. Das ist einfach einzigartig.
Sie haben gerade gesagt, finanziell lohnt sich Straßenrennen mehr als die Rennen auf den normalen Rennstrecken? Ist das so tatsächlich? Das klingt erstmal kontraintuitiv.
Nee, also ich sage einmal so, wie in der großen Klasse in der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft, da geht es halt wirklich um Zehntel, um Tausendstel und da wird jeder Reifen ausgepresst bis aufs Letzte. Und das ist halt auch ein Thema mit den Nenngebühren und generell mit dem Reifenmaterial, das wo halt am Wochenende bis zu 4.000-5.000 Euro kosten könnte. Und das ist halt als Privatfahrer ist das für uns nicht mehr möglich gewesen, weil je schneller man wird und je höher man steigt, desto finanzieller aufwendiger wird die ganze Geschichte. Und ja, das ist für uns einfach nicht mehr möglich gewesen. Und ich habe halt dann eben das Road Racing entdeckt und habe gesagt, das ist vom Finanziellen her als Privatfahrer überschaubar. Und gleichzeitig macht es uns als Familie mehr Spaß, das offene Fahrerlager und eben die Leute. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir Road Racing.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man so schnell über die ganz normalen Straßen, und ich habe es gerade eben beschrieben, ist es ja wirklich direkt an den Häusern vorbei, direkt auch an den Menschen, die da an der Strecke stehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da jetzt gefahren ist, die letzten zwei Wochen auf der Isle of Man?
Phänomenal. Also es ist natürlich gefährlich. Man hat Respekt vor allem, weil die äußeren Gegebenheiten, auf die hast du keinen Einfluss, sei es jetzt Wetter, sei es jetzt irgendwelche Tiere oder sonst was. Es ist so gut wie es geht alles abgesichert und ja, Menschen möglich gemacht worden und es funktioniert. Es funktioniert seit vielen Jahren, aber ja, die Angst ist eigentlich mittlerweile weg. Je länger man da fährt, desto weniger Angst hat man eben. Aber der Respekt zur Strecke und dem, was wir machen, ist natürlich immer dabei.
Sie haben gerade gesagt, so gut wie möglich abgesichert. Aber es sind ja in diesem Jahr 5 Fahrer gestorben. Und insgesamt in den vielen, vielen Jahren, die es diese Rennen gibt, sind, glaube ich, mehr als 250 Fahrer gestorben. Also das ist das gefährlichste Motorradrennen der Welt.
Richtig, ja. Ja, das mit den Unfällen, das ist halt immer, sage ich mal, leidiges Thema, das wo halt in den Medien immer breitgetreten wird. Klar, es ist der gefährlichste Kurs auf der Welt, aber ich sage mal so, die Fahrer, die da antreten, die wissen, ja, wie das hier enden könnte, aber davon geht halt natürlich niemand aus und jeder, der das hier macht, weiß die Risiken und ja, es ist, ja, ich kann es schlecht ausdrücken. Wir wissen, was wir tun, wir haben Spaß dabei, aber wir wissen halt auch, was passiert, wenn was passieren könnte. Und das weiß Familie, Freunde und alle, die uns da unterstützen, aber dennoch für uns ist das einfach ja, die Faszination Isle of Man.
Wie gehen Sie damit um, dass Sie und Ihre Familie und Freunde wissen, dass jedes Mal, wenn Sie da rausfahren, das letzte Mal sein könnten, dass Sie überhaupt rausfahren und eben eventuell nicht mehr zurückkommen?
Ja, wir gehen da mittlerweile, da wir das ja schon viele Jahre machen, wir wissen, was ich persönlich fahrerisch leiste oder wie ich an die Sache rangehe. Und das sind so Kriterien bzw. Sachen, wo sie meine Eltern und meine Familie einfach wissen, da muss nicht unbedingt was passieren, weil wenn du fahrerisch auf einem guten Level bist und das umsetzen kannst und nicht kein Hitzkopf bist, der wo da 110% gibt, dann kommst du in den meisten Fällen wieder zurück, nur vom Fahrerischen her. Material, das ist das andere Thema, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf. Es kann immer irgendein Materialfehler passieren auf einem 60-Kilometer Kurs. Aber na klar, das ist halt so im Hinterkopf, aber meistens sagen wir halt einfach, hab Spaß. Also meine Familie, die sagt, hab Spaß, komm wieder zurück, aber genieße es. Und wenn du frei bist und wenn deine Familie dich auch unterstützt, dann ist es auch weniger gefährlich, weil du weißt, hey, ich habe heute Spaß, ich gehe auf die Strecke und komm auch wieder zurück.
Ich habe schon angesprochen, dass es in diesem Jahr 5 Todesfälle gegeben hat, wo ich jetzt auch online einige Kommentare auch von Fans gelesen habe, wo ich so ein bisschen dann doch auch Zweifel gehört habe. Ist das noch eine sinnvolle Veranstaltung? Merken Sie vor Ort, dass da auch irgendwie Zweifel aufkommen nach diesen 2 Wochen und den vielen tödlichen Unfällen?
Nein, muss ich ehrlich sagen, es ist seit vielen Jahren eine Traditionsveranstaltung. Es gibt aber auf der Welt so viele Traditionsveranstaltungen, zum Beispiel auf der Rennstrecke in Le Mans oder Spa oder sonst irgendwas. Das ist zwar Rennstrecke, aber wir haben auch sehr viele Todesfälle auf der Rennstrecke, sei es jetzt im Rennbereich oder Hobbybereich. Aber natürlich in den Medien ist halt immer die Isle of Man erstmal das Hauptkriterium, warum das nicht mehr zeitgemäß ist. Klar, die Motorräder
werden aber natürlich auch sagen, weil man natürlich auch sagen muss, dass die Todesfallrate bei der Isle of Man dann doch deutlich höher ist als zum Beispiel bei Le Mans.
Ja, das kann sein, aber wie gesagt, das sind alles so Dunkelziffern und na klar, TT ist halt was anderes, aber da kann ich halt nicht viel dazu sagen. Wir wissen einfach die Risiken zu kennenzulernen bzw. zu akzeptieren, aber ja, es ist halt die TT. Und mir stehen wir eigentlich hinter dem allen noch. Es geht, man muss ja nicht über 100% fahren, sage ich mal. Und bis jetzt ist ja immer, zumindest heute, ist alles sehr gut gegangen. Wir haben zwar ein bisschen Wind gehabt, aber die Fahrer waren alle sehr vernünftig und es hat auch keinen Zwischenfall gegeben.
Gibt es Dinge, die der Veranstalter vielleicht machen könnte, um das Rennen aus Ihrer Sicht sicherer zu machen in der Zukunft?
Das weiß ich leider nicht. Da habe ich zu wenig Einblick. Also ich als Fahrer, ich finde das jetzt schon, sage ich mal, sicher. Es ist wirklich alles abgedeckt in Sturzräume. Aber wie gesagt, wenn man halt bei 300 oder mehr oder vielleicht auch weniger ausrutscht, es ist halt einfach nicht so viel Chance, irgendwie da glimpflich davon wegzukommen. Natürlich wünscht man es jedem, aber ja, die Gefahr ist halt einfach immer dabei.
Und Sie haben auch keine Sorge, dass sich Zuschauer oder auch vielleicht Sponsoren abwenden könnten aufgrund der Todesfälle jetzt in diesem Jahr?
Nee, auf jeden Fall nicht, weil wie gesagt, meine Sponsoren, die leben das genauso mit uns. Die mögen die Faszination TT und ja, nur dadurch, dass ich TT fahre, die Sponsoren sind da halt wirklich auch sehr dahinter und die haben da Lust drauf, mehr wie auf Rundstrecken fahren oder sonst was.
Sie haben vorhin auch ganz am Anfang darüber gesprochen, dass der Zusammenhalt im Fahrerlager sehr gut ist. Liegt das vielleicht auch daran, dass man ja auch nicht sozusagen, man fährt ja auf Zeit gegeneinander, aber man ist ja nicht immer im direkten Zweikampf und man eben auch weiß, okay, wir machen hier einen sehr gefährlichen Sport. Verändert das auch sozusagen den Zusammenhalt im Fahrerlager?
Ja, die Menschlichkeit ist halt da einfach so, jeder Fahrer, ob der Erste oder der Letzte, wird da geschätzt und als Hero gefeiert. Und auch die Leute und die Fahrer untereinander, die sind einfach alle befreundet und schätzen einen, wie gesagt, vom Erst bis zum Letzten. Und ja, es ist echt wie eine Familie. Da kommst du an keinen Verkehrten, der wo dich mit dem Arsch nicht anschaut oder so. Da ist wirklich jeder Shake Hand und jeder weiß, was wir tun. Und es macht einfach Spaß. Und ja, da kann ich nur sagen, das ist halt einfach richtig. Ja, ein ganz familiäres Umfeld. Das muss man live erleben. Anders kann man das nicht so rüberbringen. Das muss man als Zuschauer mal miterleben. Und da sieht man einfach, wie das hier abläuft. Und da ist halt sowas wie Formel 1 oder MotoGP, das ist halt da schon so ein bisschen Politik mehr. Und das haben wir halt da jetzt Gott sei Dank nicht. Das ist wirklich ein schöner Familieneinheitsbrei.
Sagt Motorradrennfahrer David Datzer, Teilnehmer an der Isle of Man Tourist Trophy hier im Deutschlandfunk. Fast 27 Millionen positive Tests sind dem Robert-Koch-Institut nach 2 Jahren Corona-Pandemie gemeldet worden. Und hinter jedem Test steckt natürlich ein Mensch, der entweder keine Symptome hatte, ins Krankenhaus musste oder im schlimmsten Fall gestorben ist. Aber selbst sogenannte milde Verläufe können gar nicht mal so mild ausfallen, gerade wenn Symptome wie Atemnot oder Müdigkeit auch nach Wochen oder Monaten nicht verschwinden. Long-Covid oder Post-Covid heißt das dann. An Sport denkt man in so einer Situation eher nicht. Dabei gibt es Angebote, die genau bei diesen Symptomen helfen können. Sabine Lerche hat Reha-Sportvereine besucht, die Lungensport anbieten.
In der Bernhardhalle in Bad Oeynhausen am Donnerstagnachmittag knarrt der Boden.
Nicht stehen bleiben, auf der Stelle gehen.
15 Frauen und Männer, die meisten über 60 Jahre alt, gehen auf bunten Matten auf der Stelle und atmen.
Einatmen hoch, über den Mund, über die Lippenbremse, langsam aus.
Sitzhocker und Trinkflaschen stehen bereit. Manche haben Handtücher dabei, falls es anstrengend wird. Die Reha-Gruppe Lungensport des Vereins Mahnere-Sanus beginnt. Aber erstmal ganz entspannt. Kursleitung Tatjana Kaiser hat heute keine fordernden Übungen im Programm. Eher meditativ und achtsam. Auch das muss mal sein.
Wenn ich jetzt merke, dass zum Beispiel Erkältungswelle da ist und die Menschen haben das also zum Beispiel die Teilnehmer, ich sag mal so, sind ein bisschen schlechter motiviert, dann kann es schon mal sein, dass ich sage, so, jetzt machen wir einfach mal so eine Kuschelstunde. Jetzt machen wir mal ausnahmsweise mal viel sitzen oder so viel, so wirklich jeder für sich selber, dass man auch so ein bisschen zur Ruhe kommt und so. Dann ist es halt, dann wird es aber nächstes Mal einen draufgepackt.
Der Verein Mahnere-Sanus ist mit seinen 166 aktiven Teilnehmenden noch recht klein, wächst aber. 2 bis 3 Anrufe bekommt der Verein täglich von Interessenten an den insgesamt 30 Angeboten. Die Atmungstherapie in der Bernhardhalle haben sich die Teilnehmenden gewünscht, die sich nach einer Corona-Erkrankung erschöpft fühlen und vor allem mit der Atmung Probleme haben. So wie Ilka. Sie ist wahrscheinlich die jüngste in der Gruppe. Das stört sie aber nicht. Schwierig ist eher, sich trotz Müdigkeit zu motivieren.
Das macht natürlich auch das Long-Covid, weil ich ganz oft so müde bin und kaputt. Aber ich bin so ein ganz ehrgeiziger Typ. Man muss es wirklich machen, sonst kommt man nicht wieder klar im Leben, glaube ich, wenn man so richtig Long-Covid erwischt hat.
Long- oder Post-Covid äußert sich in vielen Symptomen. Oft ist Betroffenen nicht bewusst, dass ihr Unwohlsein noch eine Nachwirkung der Infektion ist. Auf die Idee, in ein Reha-Angebot zu gehen, kommen viele nicht. Vielleicht auch, weil Reha oft mit Kranksein, einer Behinderung oder mit dem Alter verbunden wird, vermutet Vereinsleiter Alexander Hiesche.
Reha ist eigentlich nicht nur für Patienten oder Teilnehmer, die bereits schon erkrankt sind. Reha müsste eigentlich schon im Präventivstadium gestartet werden. Denn wenn man jetzt schon merkt, man ist Corona erkrankt, dann ist man wieder gesund und man merkt, okay, ich habe immer noch diese Erscheinung von Müdigkeit. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich nicht einfach zurückzuziehen, sondern wirklich mal vielleicht aktiv sich sportlich zu betätigen. Denn dann kann man weitaus schneller die Symptome bekämpfen.
Auch in Krefeld bietet der Verein Fit auf Dauer Kurse für Long-Covid-Erkrankte an. 25 Long-Covid-PatientInnen betreuen sie gerade.
Wobei wir natürlich nicht wissen, wie viele Long-Covid-Patienten noch zu Hause in ihrem Kämmerchen sitzen.
Tausende bestimmt.
Mit Symptomen, die sie vielleicht gar nicht auf die Infektion zuordnen, sondern denen geht es einfach schlechter und die aber nichts für sich tun.
Erzählt Britta Lohr, Vereinsvorstand und Trainerin. Aber nicht nur die Aufklärung fehlt, sondern auch die Angebote, sagt ihre Kollegin Heike Krigoleit-Bahr.
Wir haben ja jetzt gerade Patienten, die kommen aus Duisburg und Düsseldorf und das teilweise in der Hauptverkehrszeit nach der Arbeit, weil es vor Ort überhaupt gar keine Angebote gibt. Waren auch so ein bisschen hilflos, weil sie gesagt haben, ich habe hier in ganz Düsseldorf nichts gefunden, ich habe hier in Duisburg nichts gefunden. Da muss es doch irgendwas jetzt für die Gruppen geben, weil wir alle wussten ja, dass jetzt irgendwas auf uns zukommt.
Auch der Deutsche Behindertensportverband ist sich bewusst, dass durch die Folgen von Corona-Infektionen mehr Menschen Reha-Sportangebote nachfragen werden. Eine Herausforderung für den Verband, unter dessen Dach der Reha-Sport in den Vereinen organisiert ist. Der Verband arbeitet gerade daran, entsprechende Strukturen aufzubauen und Übungsleiter auszubilden. Auch Tatjana Kaiser in Bad Oeynhausen hat extra eine Fortbildung gemacht, um Long-Covid-Erkrankten besser helfen zu können.
Im Endeffekt, man macht nur dann was verkehrt, wenn man nichts macht. Bei allem anderen kann man nichts verkehrt machen. Und was hat man zu verlieren? Dann geht man einmal hin, guckt, ist es was für mich oder nichts für mich?
Kaiser versucht, die Übungen individuell anzupassen. Wer kann was, wer braucht was? Und sie beschreibt immer, wie die Übungen dem Körper helfen.
Das ist eine aktive Pause. Wofür ist denn sowas gut? Wofür machen wir sowas? Verrücktes. Wir dehnen uns auf.
Gerade das schätzt Teilnehmer Horst.
Was mir so gefällt an diesen Kursen, ist die Erklärung dazu. Warum machen wir dieses und jenes? Zu Hause Übungen machen, ohne Aufsicht, dann gewöhnt man sich sehr schnell was Falsches an. Und dann hat man auch keine Lust, wenn man merkt, dass das geht nicht. Ne? Und dann fehlt solche Auffrischung.
Horst hat die Lungenkrankheit COPD. Seine Atemwege sind chronisch verengt. Während der Atemübungen schaut der 80-Jährige konzentriert durch seine dunklen Brillengläser. Er hat schon eine längere Krankheitsgeschichte hinter sich.
Aber dann kam Corona und selber tut man ja eigentlich nichts. Ne? Ich kannte zwar noch ein paar Übungen und so, aber nicht. Und jetzt ging das langsam bergab. Sie kennen ja die Gleichung. Viel Sport, also Leistungssport, viel Sauerstoff. Das kehrt sich aber auch um. Wenig Sauerstoff, wenig Leistung.
Doch jetzt kommt die Leistung so langsam zurück, erzählt er strahlend. Ganz gerade sitzt er auf seinem Stuhl. Manche Übungen darf er sogar vormachen. Zu Hause im Garten überprüft er immer, wie viele Meter er mittlerweile schafft. Gestartet hat er bei 200. Jetzt sind es schon 600 Meter.
Sie merken das schon. Ich bin irgendwie gut in der Beziehung gut drauf. Das ist, weil ich das Licht am Horizont sehe.
Wie kann Lungensport Long-Covid-Betroffenen helfen? Eine Reportage von Sabine Lerche. Und Reha-Sport ist natürlich auch ein Weg in den Paraleistungssport. Paraschwimmerin Tanja Scholz ist diesen Weg zum Beispiel gegangen. 2020 erleidet sie bei einem Sturz vom Pferd eine inkomplette Querschnittslähmung. Sie hatte aber schon vorher im Leistungsbereich geschwommen und das hat sie dann einfach fortgesetzt und ist im April dann bei den internationalen deutschen Meisterschaften auf drei Bahnen Weltrekord geschwommen und debütiert jetzt bei der WM, die morgen in Madeira startet. Sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie hat sie das geschafft, innerhalb von 2 Jahren an die Weltspitze zu schwimmen?
Also nach dem Unfall war erstmal nicht dran zu denken. Ich war in Boberg in der Reha-Klinik und da hieß es auch zuerst, dass ich gar nicht ins Wasser soll, wegen dem hohen Querschnitt. Letztendlich ist eine Therapeutin doch mit mir ins Wasser gegangen und ja, ich lag auf einer Schwimmnudel und konnte meinen Kopf noch nicht halten, aber da war natürlich dann mein Ehrgeiz geweckt, weil ich mich im Wasser gleich halt wieder wohlgefühlt habe. Ja, und dann zu Hause hatte ich dann Kontakt mit Bernd, mit meinem ehemaligen Trainer aus Emshorn und der hat mir gesagt, ich soll mich...
Bernd Berghahn, muss man dazu sagen, ja, Schwimmbundestrainer, genau.
Genau. Und der hatte mir gesagt, dass Kirsten Brun aus Neumünster kommt und die ein ähnliches Schicksal hat und ich sollte mich mit ihr in Verbindung setzen, weil ich auf jeden Fall wieder ins Wasser müsste. Das würde mir gut tun. Ja, und so ist das Ganze dann tatsächlich entstanden, als ich sie dann angerufen habe, weil leider im Internet hat man so nicht wirklich viel rausgefunden, wo man Parasport machen kann. Gerade beim Schwimmen ist es ja auch sehr schwer, weil man von den Bademeistern ja auch immer hört, dass sie eigentlich helfen dürfen. Also die Bademeister dürfen mir zum Beispiel nicht ins Wasser helfen. Und das sagen sie einem auch immer sehr deutlich. Das heißt, man ist immer auf eine Begleitperson angewiesen. Ja, aber dann war ich mit Kirsten das erste Mal im Wasser und da war natürlich dann der Ehrgeiz geweckt, ne?
Da will ich einmal kurz einhaken. Warum dürfen Bademeister querschnittsgelähmten Menschen nicht helfen? Weil sie dafür nicht ausgebildet sind? Oder was ist da der Hintergrund?
Also die haben mir gesagt, dass sie Menschen halt beim Transfer nicht berühren dürfen. Die dürfen halt nur im Notfall Menschen anfassen. Das wussten wir auch nicht. Also die erste Zeit, da bin ich halt nur mit 2 Mann ins Wasser gekommen, weil ich da noch so instabil im Oberkörper gewesen bin. Und da sind wir dann ganz naiv zu den Bademeistern hingegangen und haben gefragt, ob die uns helfen würden. Und die haben uns ganz verdutzt angeguckt und dann, nein, das dürfen wir nicht. Ja, das war eine schmerzhafte Erfahrung, weil ich meine, es geht nur darum, dass ich mich bewegen möchte und dass es mir nun mal auch gut geht im Wasser. Ja, das war so ein bisschen der Start, der ein bisschen holprig war. Das hatte mich dann auch wieder zurückgeworfen, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich gehe nicht mehr in ein normales Schwimmbad, das ist mir alles unangenehm. Aber ja, aufgeben ist keine Option, sage ich immer. Und dann ja, ist meine Mutter mitgekommen, die dann zuerst geholfen hat. Und dann jetzt schaffe ich das Gott sei Dank mit meinem Mann alleine. Aber man braucht halt viel Ausdauer, um den Weg letztendlich wirklich zu bestreiten.
Sie haben gerade eben auch gesagt, Sie haben eine hohe Querschnittslähmung. Für diejenigen, die vielleicht auch noch nie einen Paraschwimmwettbewerb gesehen haben, ganz platt gefragt, wie schwimmen Sie?
Die Beine machen gar nichts. Also es kommt alles aus den Armen. Der Oberkörper hängt auch mehr oder weniger runter. Je schneller ich schwimme, je besser geht mein Oberkörper natürlich mit hoch. Aber eigentlich kommt alles aus den Armen.
Das heißt, das war wahrscheinlich dann auch, als Sie angefangen haben, das Training, was Sie dann wirklich auch nochmal natürlich stärker machen mussten als beim normalen Schwimmen davor, Arm- und Oberkörpertraining, nehme ich an.
Genau. Oberkörper ist schwierig, weil ich den nicht ansteuern kann. Also es kommt bei mir wirklich fast alles aus den Armen. Und da jetzt die Balance zu finden, zu trainieren, aber auch nicht zu viel zu machen, weil ich bin nun mal auf meine Arme angewiesen, halt auch im Rollstuhl. Das ist ein bisschen schwierig, aber da ist Kirsten echt top und achtet da drauf. Und das kriegen wir gut hin gerade, ja.
Was war für Sie dann der Punkt, wo Sie gemerkt haben, okay, hier geht wirklich was und hier geht auch Richtung Weltspitze was?
Also ich bin im Alterssport angefangen zu schwimmen und als ich da das erste Mal im Wasser gewesen bin, da hat der Trainer schon gleich gesagt, Mensch Tanja, du bist echt gut und ich bin quasi gar nicht vorangekommen. Also so hat es sich für mich auf jeden Fall angefühlt. Und dann war mein erster Wettkampf in Remscheid und dann hatte ich da gleich irgendwie 800 Punkte. Und auch dieses System mit den Punkten, dass es jetzt nicht nur um die Zeiten geht, sondern dass da die Punkte ausschlaggebend sind, das war mir halt alles komplett fremd. Da musste ich dann auch erstmal ein bisschen reinfinden. Aber als ich dann die Punktzahl gesehen habe, ja, da habe ich natürlich dann gesehen, dass das kaum ein anderer schwimmt und dass ich da schon sehr weit oben bin. Aber das war gar nicht so richtig der Ansporn. Das war halt wirklich, das Wasser tut einem einfach gut und der Sport an sich tut einem gut. Und man ist in einer Gruppe und hat wieder was vor. Und das ist das, was mich am Anfang viel mehr motiviert hat als die hohe Punktzahl.
Gibt es einen Unterschied zwischen den Schwimmerinnen, mit denen Sie vor der Verletzung geschwommen haben oder dem Teamgefühl mit, innerhalb der Schwimmerinnen, mit denen Sie vorher geschwommen haben und jetzt den Paraschwimmerinnen?
Nee, eigentlich nicht. Also ein bisschen tatsächlich doch, glaube ich. Hier im Parasport gönnt man dem anderen mehr, weil man ja auch ganz oft in einer anderen Startklasse dann schwimmt. Ja, man geht irgendwie liebevoller miteinander um, habe ich das Gefühl.
Und dann sind Sie ja jetzt in der Weltspitze. Ich habe es am Anfang gesagt, 3 Weltrekorde im April. Was ist denn jetzt Ihr Ziel für die WM, die jetzt beginnt?
Ja, meine Leistung nochmal zu bestätigen. Also es muss nicht wieder ganz oben sein. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Dafür habe ich jetzt wirklich hart gearbeitet. Aber alleine, dass ich jetzt bei einer WM schwimmen darf, ist für mich halt schon einfach phänomenal. Und da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Deswegen, ja, das jetzt erstmal verarbeiten im Kopf, dass es eine WM ist diesmal und kein kleiner Wettkampf. Das ist halt wirklich schon im Kopf eine Wahnsinnsfreude, dass ich das überhaupt mitmachen darf.
Und dann, ich traue mich fast gar nicht zu fragen, 2024 Paris Paralympics, auch als Ziel dann vor Augen?
Natürlich wird das immer wieder angesprochen und insgeheim ist es natürlich ein Ziel von mir, aber seit dem Unfall leben wir tatsächlich von Tag zu Tag. Großplan können ja einfach nicht mehr, möchten wir auch nicht mehr. Man hat jetzt gesehen, wie schnell eine Situation das ganze Leben ändern kann. Und da ich mental auch oft noch meine Tiefs habe, haben wir uns gesagt, von Tag zu Tag und dann schauen, was dabei rauskommt.
Sagt Paraschwimmerin Tanja Scholz vor ihrem WM-Debüt in Madeira. Die Geschichte von Sepp Blatter und Michel Platini ist eine Geschichte von einem gemeinsamen Aufstieg in die Spitze von FIFA und UEFA und einem gemeinsamen tiefen Fall, gespickt mit Intrigen, Versprechungen und dem Kampf um Macht und Geld im Fußball. Erst hat Platini Blatter geholfen, FIFA-Präsident zu werden, dann wurde Platini UEFA-Präsident und sollte Blatter eigentlich beerben, bis 2015 beide über eine Zahlung von 2 Millionen Euro stürzen. Dieses Geld ist nämlich 2011 von einem FIFA-Konto an Platini geflossen, ohne wirklich direkt ersichtlichen Grund. Mitten im FIFA-Korruptionsskandal hat das 2015 dann gereicht, damit beide für 8 Jahre gesperrt wurden. Juristisch wird der Fall erst jetzt bewertet. Blatter und Platini müssen sich seit Mittwoch wegen Veruntreuung bzw. Betrugs vor dem Schweizer Bundesgericht in Bellinzona verantworten. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung verfolgt das Verfahren seit Jahren und er hat mir zunächst gesagt, wie sich Blatter und Platini vor Gericht präsentiert haben.
Also erstaunlich gelassen, selbstbewusst sogar. Platini hat man im Gang sogar tänzeln sehen. Sie sind aufgetreten wie 2 Beschuldigte, die wissen, dass sie am Ende den Gerichtssaal als freie Leute verlassen werden, als Männer, die dann zum juristischen Gegenschlag ausholen werden, den sie in Teilen sogar schon eingeleitet haben.
Konnten die beiden denn ihre Version untermauern, dass die 2 Millionen Euro tatsächlich verspätete Beraterhonorare waren oder woher kommt dieses Selbstbewusstsein?
Also das konnten sie zumindest tendenziell, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen sind sie, insbesondere Platini, die einzigen in diesem Prozess, die überhaupt eine Art schlüssiges Motiv für diese 2 Millionen Zahlung präsentieren konnten. Denn eine Nachzahlung für Platinis Tätigkeit von 1999 bis 2002 als Berater Blatters ist nachvollziehbar, sogar glaubhaft mittlerweile. In der damaligen Zeit wurde tatsächlich immer wieder über die empörende Tatsache berichtet, dass Blatter dem Franzosen Platini, dessen Wahlkampfhilfe in seiner Präsidentschaftskampagne 1998 am Rande der WM in Frankreich entscheidend für ihn war, mit einem ziemlich dreisten Superjob als Berater in Paris entlohnt hatte. Und da war immer die Rede von 1 Million pro Jahr. Tatsächlich hatte Platini auch ein von der FIFA bezahltes Büro. Er hatte Mitarbeiter. Heißt also, die damals zunächst nachweislich ausgereichten 300.000 Euro pro Jahr waren in der Tat ein bisschen knapp für einen Präsidentenberaterjob im Weltfußball. Auch wenn man das als überzogen betrachten muss, natürlich solche irren Summen, die werden aber nun mal leider gezahlt im Fußball. Also gab es eine begründete Nachzahlung und dass Platini, wie er selbst jetzt vortrug, diese Nachzahlung Anfang 2010 angemahnt hatte, nachdem er gesehen hat, wie alle möglichen Figuren bei der FIFA mit goldenem Handschlag verabschiedet worden waren, das klingt ebenfalls zumindest nicht unglaubwürdig. Nur ein Beispiel, der damalige Generalsekretär Urs Lindsey soll sich zum Abschied selbst 8 Millionen Franken gegönnt haben. Und zweitens wird die Version von dem 1 Million pro Jahr Job Platinis aus dem Zeitraum 99 bis 2002 vor Gericht von früheren FIFA- und UEFA-Mitarbeitern gestützt. Und drittens letztlich ist die Anklage selbst außerstande, irgendein anrüchiges Motiv für diese Zahlung zu liefern. Ich denke, zumindest Platini dürfte schon aus dem Schneider sein.
Die andere wichtige Frage, vielleicht auch die wichtigste Frage bei diesem Prozess überhaupt, ist ja, wie ist die Schweizer Bundesanwaltschaft 2015 überhaupt so schnell auf diese Zahlung von der FIFA an Platini gestoßen? Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Ja, das ist die wichtigste Frage und dazu gibt es neue Erkenntnisse, die ich allerdings für eine konstruierte Erzählung halte. Die FIFA an die Bundesanwaltschaft, das ist die Ausgangsposition, haben ja das große Problem, dass viele Hinweise und Fakten nahelegen, dass sie damals im Jahr 2015 diese Blitzermittlung der Schweizer Justiz, die ansonsten nur durch Pleiten, Pech und Pannen aufgefallen ist, dass sie also diese Blitzermittlung ganz gezielt in die Wege geleitet haben, um das zu erreichen, was dann tatsächlich gelang, Platini kurz vor der Wahl als FIFA-Präsident zu verhindern und einen Schweizer Juristen namens Gianni Infantino an der Verbandsspitze zu installieren. Dieser Verdacht wird einmal genährt durch die geheimnisvollen, inkorrekten Treffen, die Infantino dann als FIFA-Boss mit dem Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber immer wieder hatte. Und weiter wird der Verdacht genährt durch eine seltsame Ermittlung der Behörden zu einem von Infantino unterzeichneten Fernsehvertrag. Das war im Frühjahr 2016, die völlig im Sande verlief und Infantino selbst nicht einmal berührt hatte. Aufgrund dieser Nähe zwischen FIFA-Boss und Bundesanwalt läuft ja nun gerade gegen die beiden auch eine Strafermittlung und Lauber hat sogar sein Amt deshalb verloren. Wenn man also nun sieht, dass ein enger Kumpel von Infantino schon im Juli 2015 bei Lauber saß, als diese ganzen Ermittlungen begannen, und dass weder dieser Infantino-Freund noch Lauber selbst bis heute schlüssig erklären konnten, weshalb sie damals zusammengetroffen sind. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass gleich darauf die Ermittlungen gegen Platini bei einer Schweizer Bank begonnen haben, dann ist klar, dass dieses Treffen zwischen Lauber und dem Mann, der stellvertretend seinen Freund Infantino ja personifiziert hat im Büro des Bundesanwalts, eine zentrale Rolle gespielt haben dürfte. Also brauchen FIFA und Bundesanwaltschaft ein Narrativ, eine Erzählung, wie sie das alles selbst rausgefunden haben wollen. Und sie brauchen eine Art Whistleblower, weil den hat es ja gegeben. Es darf aber offenkundig nicht der Infantino-Freund sein, denn dann wäre ein geheimes Zusammenwirken klar. Also hat der damalige Chefermittler Oliver Thormann jetzt vor Gericht erzählt, der damalige FIFA-Finanzchef Markus Kattner sei mit Dokumenten auf ihn zugekommen, die wesentliche Erkenntnisse zur Zahlung an Platini bargen. So sei die Ermittlung quasi frühzeitig in Gang gekommen, aber diese Story, die rumpelt enorm, was schon daran abzulesen ist, dass die FIFA selbst dringend verhindern wollte, dass Kattner als Zeuge geladen wird.
Was wird denn jetzt in den nächsten Prozesstagen entscheidend sein, um Licht ins Dunkel zu bringen, ob die eine Version oder die andere Version stimmt?
Also entscheidend ist, dass das Gericht durchgesetzt hat, dass Kattner kurzfristig als Zeuge geladen wird. Kattner wird also am Dienstag aussagen. Und was er dann aussagt, kann man in groben Zügen jetzt schon vorwegnehmen. Nein, er ist am Tage der Razzia im FIFA-Haus, also an jenem 27. Mai 2015, nicht von selbst auf den Chefermittler Thormann zugegangen um diesem Unterlagen zur Platini-Zahlung auszuhändigen, die er selbst für brisant gehalten habe. Vielmehr hat er Thormanns Aufforderung Folge geleistet, alle möglichen Zahlungsunterlagen an die FIFA-Exekutivmitglieder, darunter eben auch an Platini, zusammenzustellen und zu übergeben. Aber insbesondere habe er die Bundesanwaltschaft nicht auf diese Zahlung gestoßen, was im Übrigen schon der gesunde Menschenverstand nahelegt, denn wenn der damalige FIFA-Finanzchef Zahlungen an die Justiz überreicht, mit dem Hinweis, dass er sie für fragwürdig hält, dann kann er sich auch gleich selbst anzeigen, denn er selber hat als Finanzchef diese Zahlung ja geprüft und genehmigt. Also wenn Kattner die Erzählung von Ermittler Thormann erschüttert oder zum Einsturz bringt, dann ist der Blick frei auf das Zusammentreffen, das höchst entscheidend für die Frage ist, ob damals Bundesanwaltschaft und neue FIFA diskret zusammengearbeitet und Platini als designierten FIFA-Chef zu Fall gebracht haben. Dann muss geklärt werden, was der Infantino-Vertreter schon 6 Wochen nach der Razzia bei der FIFA im Büro des Bundesanwalts Lauber so Wichtiges zu besprechen hatte und ob schon vor dem Sturz Blatters Platinis eine Zusammenarbeit begann, die jedenfalls in ihren bewiesenen Teilen ab 2016 zur aktuell größten Schweizer Justizaffäre geworden ist.
Informationen von Thomas Kistner, Sportjournalist von der Süddeutschen Zeitung. Das Gegenstück zur FIFA will die CONIFA sein. Ein Verband für Fußballverbände, die nicht von der FIFA anerkannt werden, weil diese Verbände nicht aus richtigen Ländern kommen, beziehungsweise aus Regionen, die nicht als Länder anerkannt sind. Tibet ist zum Beispiel Mitglied, Abchasien auch und ganz neu mit dabei Sizilien. Victor Coco war auf der italienischen Insel zu Besuch und hat die Nationalmannschaft ohne Nation besucht.
Auf einer Terrasse am Hang des antiken Städtchens Taormina liegt mit Blick auf das Mittelmeer und das italienische Festland ein kleines Stadion. In der Nachmittagssonne trainieren 30 Spieler in gelb-roten Trikots. Es sind die Farben der Region Sizilien und das Team ist die neue Auswahlmannschaft der Insel.
Den romantischen Wunsch nach einer sizilianischen Nationalmannschaft hatten vermutlich alle Sizilianer irgendwann einmal. In der Schule haben wir früher aus Spaß immer unsere eigene Sizilien-Auswahl mit den besten Spielern zusammengestellt.
Berichtet auf der Tribüne Alberto Lepiscopo, Geschäftsführer der neu gegründeten Sicilian Football Association. Die Spieler bereiten sich für das erste Spiel der Mannschaft überhaupt vor. Gegner ist die Schwesterinsel Sardinien. Trainer der Nazionali Siciliana ist der Ex-Serie A-Profi Giovanni Marchese.
Es sind ein paar Jungs aus der dritten und vierten Liga dabei. Andere haben Profi-Erfahrung von früher. Eine tolle Mischung. Ich habe ein paar interessante Spieler gesehen.
Die meisten spielen aber in Amateurligen auf Provinzebene. Mehr gibt der Fußball der größten Mittelmeerinsel derzeit nicht her. Trotz 5 Millionen Einwohnern, immerhin mehr als WM-Teilnehmer Kroatien oder Uruguay, stand zuletzt beim EM-Titel im vergangenen Jahr kein einziger Sizilianer im Kader der italienischen Nationalmannschaft. Selbst in der Serie A spielen kaum Sizilianer. Und auch die großen Clubs Palermo und Catania sind seit Jahren nicht im Oberhaus.
Es könnte dem Fußball der Region helfen. Derzeit erlebt der Fußball auf Sizilien nicht seine beste Zeit. Palermo spielt zwar gerade um den Aufstieg in die zweite Liga, aber andere Clubs sind pleite gegangen. Es gibt einige Probleme. Vielleicht ist diese Nationalmannschaft ein Neuanfang.
Neben sportlichen Aspekten soll die Auswahl vor allem identitätsstiftend sein, erläutert Geschäftsführer Lepiscopo.
Wir haben keine politischen Ziele, sondern wollen den Sizilianern nur beibringen, stolz auf ihre Insel zu sein. Das muss aber natürlich auch in der Schule und in der Verwaltung gemacht werden.
Zeichen eines aufstrebenden Regionalismus? Sizilien hat den Status einer autonomen Region. Im Unterschied zu Katalonien oder dem Baskenland in Spanien gibt es aber kaum separatistische Bestrebungen.
Sizilien hat alle technischen Eigenschaften einer Nation. Ein anerkanntes und klar abgegrenztes Gebiet, eigene Bräuche und Tradition, eine eigene Sprache. Deshalb wurden wir sehr schnell anerkannt.
Anerkannt wurden die Sizilianer von der CONIFA, einer Konföderation unabhängiger Fußballverbände. Der Verband hat sich vor 9 Jahren gegründet, für nicht anerkannte Staaten, Minderheiten oder historische Regionen. Heute zählt er knapp 60 Mitgliedsverbände weltweit. Tendenz steigend.
Wir haben 11 Kriterien. Wer zum Beispiel Mitglied der Organisation der nicht repräsentierten Nationen oder der Union Europäischer Volksgruppen ist, kann sich bei CONIFA bewerben.
So der Schwede Per Anders Blind, Mitbegründer und Präsident der CONIFA, die sich bisher primär durch die 500 Euro Jahresbeitrag der Mitgliedsverbände finanziert.
Für die Mitgliedschaft bei CONIFA muss man mindestens eine dieser Bedingungen erfüllen. Ein Kriterium ist auch, als sprachliche Minderheit registriert zu sein.
Das trifft auf Sizilien problemlos zu. Die Beitrittsregeln sind bewusst sehr offen. Man schreckt auch nicht vor Auswahlmannschaften aus politisch hoch umstrittenen Regionen wie Nordzypern oder den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk zurück.
Wir nehmen Ethnien oder indigene Völker auf, aber auch sportlich isolierte Regionen. Diese drei Regionen sind sportlich isoliert und in der derzeitigen politischen Lage von der internationalen Sportbühne ausgeschlossen. Wir sind aber eine Plattform, damit alle Fußball spielen können.
Trotzdem sind die Mitgliedsverbände aus der Ostukraine jetzt nicht mehr gelistet. Sie hatten offenbar selbst darum gebeten, dass ihre Mitgliedschaft ruht. Die norditalienische Region Padanien zum Beispiel, stark mit der Agenda der rechtspopulistischen Separatistenpartei Lega Nord verbunden, hat man laut Blind erst zugelassen, als sich die Fußballer von der Partei vollständig distanzierten.
Uns geht es überhaupt nicht um Politik. Oft versucht man von außen CONIFA zu politisieren, aber wir selbst interessieren uns nicht für die politische Agenda der Verbände. Wir selbst sehen uns eher als Menschenrechtsorganisation.
Eine Organisation, die aber zuletzt selbst in der Krise steckte. 2020 tritt der langjährige Generalsekretär Sascha Dürkop nach einem Machtkampf mit Blind zurück. Einige unzufriedene Verbände gründen einen eigenen Weltverband. Und die von der CONIFA geplante Europameisterschaft in Nizza musste wegen organisatorischen Problemen abgesagt werden. In wenigen Wochen soll aber eine Premiere stattfinden. Die erste CONIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in einer tibetanischen Siedlung in Indien.
Und das erste Spiel der Sizilianer ist übrigens auch erfolgreich gelaufen. Sie haben 4:1 gegen Sardinien gewonnen. Von dem Spiel Sardinien gegen Sizilien jetzt zur großen Fußballbühne. In etwas weniger als einer Stunde spielt die deutsche Nationalmannschaft der Männer in Ungarn und will da den ersten Sieg in der Nations League-Gruppe holen. AD-Reporter Michael Augustin ist live mit dabei. Herr Augustin, Bundestrainer Hansi Flick hat ja beim Spiel gegen England recht viel rotiert. Setzt er das fort?
Ja, nicht ganz so sehr. 7 neue gab es ja in der England-Startelf. Jetzt sind es 4. 2 Umbesetzungen in der Vierer-Abwehrkette. Antonio Rüdiger, sein Abwehrchef, wie er schon mal betont hat gestern bei der Pressekonferenz, nur auf der Bank. Für ihn spielt Niklas Süle. Lukas Klostermann, der Leipziger, ist auch draußen. Der Rechtsverteidiger für ihn, Thilo Kehrer, wieder dabei. İlkay Gündoğan im defensiven Mittelfeld nicht dabei. Leon Goretzka ist dabei. Und dann fehlt Thomas Müller. Kai Havertz rückt auf seine Position hinter der einzigen Sturmspitze. Und ihr heißt heute Timo Werner.
Auf was muss sich die deutsche Mannschaft denn gefasst machen heute?
Auf eine defensiv sehr stabile ungarische Mannschaft, die zuletzt England geschlagen hat mit 1:0. An dem Ergebnis erkennt man schon, dass die Abwehr gut funktioniert. So viele Tore schießt Ungarn auch nicht, aber unter dem italienischen Trainer Marco Rossi, der hat seit 4 Jahren als ungarischer Nationalcoach das Sagen, ist sehr viel Zeit in die Abwehrarbeit investiert worden. Und das merkt man, die Ungarn sind sehr unangenehm zu bespielen. Da werden kreative Lösungen gefragt sein in der deutschen Offensive.
Gegen England haben sich die deutschen Nationalspieler ja vor dem Anpfiff hingekniet mit den Engländern zusammen als Zeichen gegen Rassismus. Wird es das heute in Ungarn wieder geben?
Nein, das wird es nicht geben. Das finde ich persönlich sehr schade, denn mit der Vorgeschichte, ein Jahr ist es her, da gab es ja dieses Duell in München bei der EM mit homophoben und rassistischen Äußerungen aus dem schwarzen Block der ungarischen Fans oder Hooligans waren sie überwiegend da in München bei diesem Spiel. Und auch vor dem Hintergrund, dass das Wertesystem in Ungarn ja ein bisschen anders ist als das, was uns in Deutschland sehr vertraut vorkommt, wäre das ein starkes Signal, ein wichtiges Statement meiner Meinung nach gewesen, dass die deutsche Nationalmannschaft hier mit dem Kniefall hätte zeigen können. Aber die Deutschen verzichten heute auf diese Geste.
ARD-Reporter Michael Augustin live vom Spiel Ungarn gegen Deutschland. Den Spielbericht hören Sie dann um 22:50 hier in Sport aktuell. Hier endet jetzt aber erstmal Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören.